Doppelstunde Sport.
Im November mit Alex Hertel
und Andreas Bischoff.
Schönen guten Abend und wir legen los mit Bretton und Envy. Die Doppelstunde Sport im November mit einer neuen Ausgabe mit mir und dem Kollegen Andreas. Und wir werden verschiedene Themen natürlich heute in der Sendung haben, aber ein so ein Oberthema, über das wir oder was immer wiederkehrt, das sind Zahlen.
Ja, Zahlen, muss man ja sagen, ist vielleicht nicht das, was dem Sportfan im ersten Moment so schmeckt, aber es drängt sich quasi auf. Einmal möchten wir über Geld sprechen und zwar über das Geld in der Formel 1. Da sind zwei Teams Konkurs gegangen. Die Rennserie ist einfach zu teuer und sie verteilt ihr Geld auch noch ungerecht und wir sprechen darüber mit dem Motorsportjournalisten Don Dahlmann, denn der sieht darin eine existenzielle Gefahr für die Formel 1.
Genau, und ein anderes Zahlenthema, das ist, wie gut sind eigentlich Fußballer? Das wird ja in diversen Werten wie Passstatistiken, Zweikampfwerten, Kopfballstatistiken gemessen und sagt möglicherweise aus, wie gut ein Spieler ist, möglicherweise aber auch nicht. Das zumindest, das legt Goal Impact nahe. Dieser Block nimmt sich nämlich ganz andere Werte vor. Unter anderem hat das was mit der Tordifferenz der Stürmer zu tun. Wie viel schießt der Gegner? Wie viel schießt der Spieler selber? Und wird es eigentlich besser für den Gegner, wenn der Stürmer auf dem Platz steht, der nicht verteidigen kann? Und darüber haben wir gesprochen mit einem der Mitbegründer von Goal Impact. Jörg Seidel war das. Das außerdem heute in der Sendung. Dann gibt es natürlich in alles außer Fußball reden wir heute mal wieder über die NHL. Zumindest nicht wie das letzte Mal haben wir über die deutsche Eishockeyliga gesprochen. Aber es hat auch was mit Deutschland zu tun, Andi.
Ja, dort mischt ein deutsches Talent diese härteste und schnellste Liga der Welt gerade auf. Leon Dreiseitel, der ist in Deutschland noch ausgebildet worden, dann aber mit 16 in die Juniorenliga nach Kanada gegangen. Und der spielt jetzt seit einigen Wochen seine erste Profisaison und macht da richtig Alarm.
Genau, darüber sprechen wir mit dem NHL-Experten Christoph Fetzer. Außerdem geht es bei uns um ein Flüchtlingsteam in Babelsberg und im Sportmedium, da stellen wir Ihnen den Sideline-Reporter vor, der mit der NFL sich beschäftigt. Das alles in dieser Stunde oder in den kommenden zwei Stunden.
Wahnsinnig volle zwei Stunden.
Ja, und wir beginnen deswegen gleich in wenigen Minuten mit der Finanzkrise in der Formel 1. Jetzt gibt es aber erstmal noch ein bisschen was auf die Ohren. Alt J mit Fitz Pleasure. Tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra.
Doppelstunde Sport.
Hey, nicht schlapp machen da hinten.
Genau, das will man gerade den zwei Teams Marussia und Caterham in der Formel 1 zurufen. Die sind aber insolvent gegangen und das droht jetzt auch anderen Teams. Was das Problem dahinter in der Formel 1 ist, ob es da eine Finanzkrise gibt, darüber sprechen wir nach Fox mit Kingfisher. Weeding a million nightmares and I chanced to one dream. It was in mint condition in my sleep. Flying one kingfisher as I was lost. A mind paints a lovely landscape at the nearest mint condition in my sleep.
Normalerweise heulen in der Formel 1 ja die Motoren auf. Zuletzt gab es aber ganz andere Geräusche aus dem Fahrerlager. Klagelaute nämlich. Die Formel 1 ist offenbar zu teuer geworden. Gleich zwei Teams mussten Ende Oktober in die Insolvenz gehen und weiteren Teams droht dasselbe Schicksal.
Dabei macht die Rennserie als Ganzes beinahe eine Milliarde US-Dollar Gewinn. Wie lässt sich also diese Ungleichheit erklären und was bedeutet sie für die Formel 1? Das fragen wir den Motorsportjournalisten Don Dahlmann, der unter anderem das Racing-Blog betreibt. Schönen guten Abend, Herr Dahlmann.
Hallo, schönen guten Abend.
Caterham und Marussia, die nahmen ja nicht am Rennen in den USA teil, meldeten stattdessen Insolvenz an. Auch Force India ist da nur knapp drumherum gekommen. Ist das Zufall, dass das gerade so läuft oder ist da eine Entwicklung dahinter?
Das ist kein Zufall. Da steckt natürlich eine Entwicklung dahinter, die damit zu tun hat, dass man in diesem Jahr den Bereich Technik sehr stark verteuert hat. Die neuen Motoren, also diese sehr komplizierten V6-Motoren mit einem doppelten Hybridsystem quasi, die sind sehr kompliziert, die haben sehr viel Geld in der Entwicklung gekostet. Und da es da nur drei Hersteller gibt, nämlich Mercedes, Ferrari und Renault, zumindest im Moment, können die natürlich auch dementsprechende Preise verlangen. So ein Leasing so eines Motors beziehungsweise für ein Team kostet es pro Saison zwischen 20 und 30 Millionen Euro. Das ist eine ganze Menge Geld. Wenn man vergleicht im Vorjahr mit den alten V8-Motoren, kostete das eben nur 5 Millionen. Dazu kommt, dass um die Technik herum die Wartung natürlich teurer ist, auch die Weiterentwicklung teurer ist und das läppert sich ganz schön. Das hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen schon angekündigt. Da gab es auch viele, die gewarnt haben, aber zugehört hat natürlich wie immer keiner.
Treiben also die Veranstalter, gerade die kleineren Teams da sehenden Auges, in den Bankrott?
Es geht ein bisschen auch darum, wie das Geld innerhalb der Formel 1 verteilt wird. Die Formel 1 hat ungefähr Einnahmen von 900 Millionen Dollar im Jahr, also die an die Teams verteilt werden. Jetzt ist es aber nicht so, nur weil sie in der Formel 1 teilnehmen, bekommen sie dann eben, wenn es 10 Teams sind, 90 Millionen oder bei 12 Teams eben ein bisschen weniger, sondern das geht nach bestimmten Schlüsseln, also wie erfolgreich sie zum Beispiel sind. Das heißt, die Teams, die erfolgreich in der Formel 1 sind, die bekommen mehr Geld. Die Teams, die nicht so erfolgreich sind, die bekommen weniger Geld. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, wie in der Wirtschaft immer, ein Team oder etwas, ein Produkt, was erfolgreich ist, in dem Fall eben auch ein Formel-1-Team, das bekommt natürlich mehr Sponsoren, weil die häufiger oder die erfolgreichen Teams häufiger im Fernsehen zu sehen sind, während sie in einem kleinen Team, was hintenrum fährt, natürlich nicht so oft zu sehen sind. Das heißt, mehr Sponsoren bedeutet natürlich auch wieder mehr Einnahmen. Im Grunde genommen ist die Krux also, dass das Geld, was in der Formel 1 eingenommen wird, nicht gleichmäßig verteilt wird. Dass die neue Technik, die jetzt dazugekommen ist, natürlich auch etwas damit zu tun hat, ist klar. Wenn sie ihr Budget plötzlich um 30% erhöhen müssen, weil sie neue Motoren haben, dann müssen sie natürlich auch schauen, wo sie das Geld herkriegen. Aber im Grunde genommen ist es, wie gesagt, vor allen Dingen die Verteilung des Geldes.
Um das mal mit Zahlen zu untermauern, es gibt ja so, es schwirren ein paar Zahlen durch den Raum. Die eine ist, dass so ein Team wie Marussia, die also ganz am Ende der Nahrungskette dieses auch Beliebtheits- und Punktewettbewerbs stehen, so um die 14 bis 20 Millionen US-Dollar daraus erlöst bekommen aus diesem Topf. Und so ein Team wie Ferrari 120 bis 140 Millionen US-Dollar. Sind das valide Zahlen? Kann man sich das so vorstellen, dass es da also ungefähr um das Zehnfache geht im Maximalunterschied?
Es gibt unterschiedliche Schätzungen, weil so genau die Verträge sind natürlich alle geheim und da darf auch keiner drüber reden, aber es gibt natürlich unterschiedliche Schätzungen. Der Kollege James Allen, ein britischer Formel-1-Journalist, der lange für ITV und BBC gearbeitet hat, beziehungsweise es noch tut, spricht also von dem Fünffachen, was dein großes Team bekommt. Nun hat Bernie Ecclestone, der ja die Rechte verwaltet, der Formel 1 mit einigen Teams auch noch sogenannte Sonderdeals abgeschlossen. Also bei Ferrari weiß man das, die bekommen allein, ich glaube, 20 oder 30 Millionen Euro im Jahr oder Dollar im Jahr dafür, dass sie antreten, nur damit sie halt in der Serie unterwegs sind. Dieses Geld kommt natürlich noch oben drauf, aber im Grunde genommen stimmt es. Ein Marussia-Team bekommt aus den Einnahmen viel, viel weniger. Ob das jetzt 14 oder 25 Millionen sind, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber in dem Bereich wird es liegen und ein Ferrari oder ein McLaren-Team bekommt natürlich deutlich mehr.
Und gerade Ecclestone, dem scheinen ja auch die aktuellen Probleme so ein bisschen egal zu sein. Der soll ja sinngemäß gesagt haben, er braucht die armen Teams eigentlich nicht, sondern lieber welche, die sich den Sport leisten können. Ist auch diese Ignoranz Teil eines Problems in der Formel 1?
Er hat am Wochenende beim Grand Prix von den USA etwas anderes gesagt. Er hat gesagt, er ist sich der Probleme bewusst und er ist auch sich darüber bewusst, dass es strukturelle Probleme sind, also diese Geldverteilungsprobleme. Und dass er es gerne ändern würde, wenn er es könnte, das kann er aber nicht mehr. Er ist natürlich Teil des Systems, weil er dieses System mit erschaffen hat. Das Problem innerhalb der Formel 1 ist natürlich, dass die kleinen Teams keine große Lobby haben. Sie sind ausgeschlossen bei der Regelgebung. Sie haben nicht viel zu sagen, wenn es dann an den Tisch geht. Wie gestalten wir die Formel 1 neu? Da sind sie so ein bisschen außen vor. Das andere ist, dass die großen Teams natürlich kein Interesse haben, von ihren Freunden ein bisschen abzurücken. Selbst Mercedes, die sehr viel Geld einnehmen durch die Formel 1, kann das nicht wirklich machen, weil diese Einnahmen, die Mercedes generiert durch das Team, nur mit diesen Einnahmen bekommen sie den Vorstand von Mercedes überhaupt dazu, dass er sagt, okay, die Formel 1, das machen wir, weil da verdienen wir vielleicht sogar noch ein paar Euro.
Die Teamchefs der großen Teams, die haben Sie gerade angesprochen, die haben auch vor dem Preis in den USA eine sehr bemerkenswerte Pressekonferenz gehalten, in dem sie sinngemäß den Journalisten vorgeworfen haben, die sollen mal nicht so kritisch nachfragen, sondern doch lieber die schöne Show würdigen, die sie da hinstellen. Ist das eben auch so ein Problem, dass man diesen Zirkus, dieses Theater, was man veranstaltet, einfach nur vermarkten will und bloß nicht jemanden haben, der dort kritisch nachfragt?
Das ist innerhalb der Formel 1 sicherlich ein Problem, auch was den Journalismus angeht. Es gibt relativ wenig freie Journalisten, die noch innerhalb der Formel 1 akkreditiert sind. Einfach aus dem Grund, weil es sich kaum noch jemand leisten kann, die ganzen Reisen und alles, was damit zu tun hat, zu finanzieren. Die Journalisten, die da unterwegs sind, machen das zum größten Teil schon über viele, viele Jahre, sind irgendwie auch Teil dieses Zirkus geworden, was ja auch viele bemängeln. Es ist schon nicht so, dass die Formel-1-Journalisten zu den allerkritischsten der Welt gehören, aber in so einem Fall muss man natürlich dann irgendwann auch mal sagen, hier geht es nicht weiter, beziehungsweise hier müssen wir als Journalist eben auch eingreifen und mal sagen, wie die Sache wirklich ist. Und das tun sie im Moment und das gefällt sicherlich nicht allen, das gefällt vor allen Dingen nicht den großen Herstellern, die natürlich, wie das eben häufig ist, lieber eine Serie haben, die schön, sauber und ruhig ist, aber das ändert ja nichts an dem Problem. Aber in diesem Fall, also so wie im Moment die Zukunft aussieht, sehe ich das eher schwarz. Und auch ein Bernie Ecclestone, der es bisher immer wieder geregelt hat, der ist ja nun auch schon, ich glaube, 83 oder 84. Also ewig wird er das auch nicht mehr machen.
Das ist ein guter Hinweis, weil das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. War das nicht im Grunde schon immer so, seitdem die Formel 1 da in den ganzen Formel-Rennklassen die anderen auch so ein bisschen verdrängt hat und zu dieser Fernseh-Motorsport-Serie aufgestiegen ist? Also die hat ja auch der Bernie Ecclestone erst groß gemacht, genau auch mit diesen Maschen, die jetzt das Verhängnis sind. Also warum ist die Aufregung jetzt so viel größer oder das Zukunftsszenario, das Sie auch zeichnen, so viel düsterer?
Das Problem ist, also es hat immer auch hohe Fluktuationen gegeben, da haben Sie völlig recht. In den 70ern und in den 80ern sind Teams aufgepoppt, teilweise nur für 3 oder 4 Rennen und sind wieder verschwunden, auch in den 90ern. Das hat es immer wieder gegeben. Es gibt 2 Punkte, die relativ auffällig sind, wenn man sich die Formel 1 in den letzten 15 Jahren zum Beispiel anschaut. Es hat an Neuzugängen eigentlich nur Honda, Toyota, BMW mit einem Quereinstieg, als sie sauber gekauft haben und die 3 neuen Teams eben HRT, die ja schon 2012 pleite gegangen sind, Caterham und Marussia gegeben. Erstaunlicherweise hat kein einziges Team, also weder Honda noch Toyota, noch BMW, noch die 3 Neuansteiger, es in der Zeit geschafft, sich vorne zu etablieren. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, der hängt sehr eng damit zusammen. In den 70er und 80er Jahren, da konnten sie sich teilweise ein Chassis zusammenklöppeln, da konnten sie sich einen billigen Motor besorgen, ein paar Mechaniker und dann sind sie eben von Rennen zu Rennen gefahren. Da war das Budget relativ klein. Heute sind die Budgets viel, viel höher. Bis sie überhaupt an der Rennstrecke sind, haben sie ein Investment von locker 80 bis 90 Millionen Euro, die sie für ein Jahr stemmen müssen. Das sind also Summen, die viel schwieriger aufzubringen sind, als das eben mit den paar Millionen, die sie vielleicht noch Anfang der 90er investieren mussten oder wo sie vielleicht mit 20 Millionen ausgekommen sind, um ein bisschen hinterherzufahren. Das geht heute nicht mehr. Und sie müssen heute, wie gesagt, 70 bis 90 Millionen allein erstmal investieren, um auf dem letzten Platz zu sein. Diese großen Summen kriegen sie heute nicht mehr gestemmt. Und welcher Sponsor kommt und sagt, ich gebe dir hier 40 Millionen, damit du hinterherfährst, das macht irgendwie auch keiner. Das können nur noch große Werke, das kann sowas wie, oder so Firmen wie Red Bull oder eben Ferrari, Mercedes, die können sowas stemmen, die können sowas machen, aber kleine Teams oder Privatinvestoren können das eben nur noch schwer machen. Und da hängt einfach dann das Problem für die Zukunft. Denn wenn sie keine kleinen Teams mehr eben nachrücken sehen, dann wird es eben schwierig. Die Frage ist halt immer die Finanzierbarkeit. Wie viele Sponsoren bekommen sie dafür? Wo macht es Sinn? Das geht in der VLN oder in vielen GT3-Serien noch oder auch in anderen Tourenwagen-Serien. Das geht sogar noch in Serien wie der World Endurance Championship, also der Le Mans-Prototypen-Serie, wo zumindest in den großen Kategorien die Werke unterwegs sind und in den kleinen Kategorien der Veranstalter darauf achtet, dass es eine Kostendeckung gibt. Und diese Kostendeckung ist es, die der Formel 1 fehlt und die es nie gegeben hat. Das ist etwas, wo man sicherlich in der Formel 1 dran arbeiten muss, was natürlich immer schwierig ist. Wir haben das, wie gesagt, 2008 gesehen in der Weltwirtschaftskrise, dass dann plötzlich die Teams gesagt haben oder viele Hersteller gesagt haben, nee, jetzt kostet es uns wirklich zu viel Geld. Wir wissen nicht, wie die wirtschaftliche Entwicklung ist, wir ziehen uns zurück. Wenn es dann der ganze Sport insgesamt schon billiger gewesen wäre, hätte man vielleicht gesagt, okay, das leisten wir uns noch weiter. Also es geht darum, dass man innerhalb der Formel 1 Technologie entwickelt oder ein System entwickelt, wie man in Zukunft eben die Kosten deckeln kann, um eben auch weiter neue Teams an den Start zu bekommen.
Das Budget Cap, also die Kostendeckelung, haben Sie ja schon angesprochen als eine der Lösungen. Was muss noch passieren, eben damit die Formel 1 nicht ausstirbt?
Ich weiß gar nicht, ob die Formel 1 wirklich ausstirbt. Ich meine, sie hat schon viele Krisen in den 80ern hinter sich gebracht, auch in den 90ern teilweise. Es ist jetzt sicherlich eine angespannte Situation, dass man 2 Teams verliert, das ist nichts Neues. Das hat es früher immer mal wieder gegeben. Wir haben solche Sachen immer wieder in der Formel 1 erlebt und daran ist die Formel 1 auch nicht kaputt gegangen. Es macht auch nichts, wenn nur 16 oder 18 Autos mal am Start sind, sondern das Rennen muss am letzten Endes stimmen. Die Sache ist halt, was muss man tun, damit die Formel 1 als Institution und als Sportart eben auch eine Chance hat, ohne dass die Kosten weiter so explodieren. Denn irgendwann wird natürlich auch ein Vorstand bei irgendeinem Hersteller sagen, also jetzt reicht's, das machen wir nicht mehr mit. Und dann ist die Gefahr tatsächlich sehr groß, dass der Formel 1 dann richtig schlecht geht. Ich denke, dass man über Regeländerungen, was Kosten angeht, in der Entwicklung reden muss. Ich denke, dass man vielleicht auch auf ein System geht, dass man zum Beispiel sagt, das Teure zum Beispiel ist ja die Entwicklung eines eigenen Chassis. Das kostet ja sehr, sehr viel Geld, also diese Gesamtentwicklung, dass man eben hingeht und sagt, okay, du kannst dir ein Chassis bei Ferrari, bei Mercedes oder bei sonst wem kaufen oder bei einem Drittanbieter. Das kriegst du relativ günstig und damit kannst du ein Jahr fahren und damit bist du auch relativ happy. Gewinnst zwar keine Rennen, wirst nicht Weltmeister, aber du bist dabei. Und dass man solche Dinge findet und solche Möglichkeiten findet, den kleinen Teams Einstiegsmöglichkeiten zu schaffen, das ist schon mal die eine Sache. Die andere Sache ist eben die Geldverteilung, also dass man hingeht und von dem Geld, was tatsächlich zur Verfügung steht, dass man das auch zu gleichen Teilen verteilt. Also dass eben auch von mir aus in der Quote von 1:2, dass eben ein Team wie Marussia oder Caterham, dass die eben auch deutlich mehr Geld aus dem Einnahmentopf bekommen, um eben sich zu finanzieren, beziehungsweise auch die Weiterentwicklung zu finanzieren. Denn ewig wollen die auch nicht immer hinten rumfahren. Also beziehungsweise die dazu führen, dass die Formel 1 auch eine gute Zukunft hat.
Immer mehr Formel-1-Teams haben Probleme, sich den Sport überhaupt leisten zu können. Woran das liegt, darüber haben wir mit Don Dahlmann vom Racing Blog gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dahlmann.
Gerne.
Doppelstunde Sport.
Lass die Bälle liegen.
Das heißt es für viele Flüchtlinge in Deutschland, die nämlich nicht in professionellen Sportmannschaften spielen können. Der SV Babelsberg 03, ein Regionalligist aus eben der gleichnamigen Stadt, der wollte was dagegen tun und hat den Welcome United 03 gegründet. Ein Team nur aus Flüchtlingen und darüber sprechen wir gleich mit dem Verein. Vorher noch Sonlux und Easy.
Wenn zur Zeit von Flüchtlingen die Rede ist, dann geht es meist um Krieg, Flucht und überfüllte Notunterkünfte. Nach CSU-Willen geht es auch um Sozialbetrug. Selten jedoch hört man etwas über den Alltag der Menschen, die bereits in Deutschland sind und die Probleme, die dieser mit sich bringt. Etwa, dass es die banale Möglichkeit, Fußball zu spielen, gar nicht so häufig gibt.
Und deswegen will der Fußballregionalligist Babelsberg 03 in Potsdam Flüchtlingen eben die Chance geben und hat das Team Welcome United 03 gegründet. Doch die sympathische Idee stößt nicht überall auf Begeisterung und sogar auch auf Widerstände. Gerade beim Deutschen Fußballbund, der doch selber immer sehr werbewirksam für Integration verspricht. Und wir haben darüber, oder ich habe darüber vergangene Woche schon mit Thoralf Hönze vom SV Babelsberg gesprochen und ihn gefragt, wie es denn überhaupt dazu kam, dass der Verein das Flüchtlingsteam gegründet hat.
Naja, es war so, dass die Initiatorin sozusagen, die den Funken hier reingebracht hat, die Manja Thieme, die war oder ist immer noch, arbeitet ehrenamtlich bei der Seelsorge, Flüchtlingsseelsorge. Und da gab es Flüchtlinge, die auf sie zugekommen sind und meinten, die hätten in ihrer Heimat Fußball gespielt und würden sehr, sehr gerne wieder Fußball spielen, weil jeder weiß, Flüchtlinge, die dürfen keinen Sprachkurs belegen, die dürfen nicht arbeiten gehen, die haben also einfach schiere, auferlegte Langeweile. Und das ist natürlich für den Verarbeitungsprozess der Flucht ist nicht zuträglich. So. Und nun kamen die Manja Thieme zu uns und meinte, ob wir nicht irgendwie 3-4 Zeiten hätten, wo die vor sich hinspielen können, bolzen können. Da haben wir aber gesagt, nee, wenn wir das machen, dann machen wir das auch richtig, da in Babelsberg ja schon seit vielen, vielen Jahren Integration auch gelebt wird, war für uns eine Selbstverständlichkeit. Was wir damals nicht wussten, ist, dass wir offensichtlich da irgendwie ein Pilotprojekt sozusagen angeschoben haben, dass es das in deutschlandweit wohl zumindest in den ersten vier Ligen in der Form nicht gibt.
Wie war das dann beim Umsetzen dieser Idee, weil Sie ja gesagt haben, wir machen das richtig. Gibt es also einen normalen Trainingsbetrieb? Nehmen die auch am Ligabetrieb teil oder bolzen die eben immer noch so vor sich hin?
Nee, eben nicht. Genau das ist der Unterschied. Also wir haben diese Mannschaft sozusagen als unsere dritte Mannschaft integriert in den Verein. Die haben dieselben Rechte, dieselben Pflichten, haben ihre eigenen Trikots, haben ihre eigenen Trainingszeiten und ihren Trainer und so weiter und so fort. Im Prinzip wie eine normale U16, U17 Mannschaft haben die ihren sozusagen Trainingsalltag. Was wir nicht machen konnten, weil die Mannschaft ja im Juli diesen Jahres entstand, konnten wir sie noch nicht zum Spielbetrieb anmelden. Und ich muss auch ehrlich sagen, für uns war es ja auch erstmal ein kleines Experiment. Wir mussten ja erstmal gucken, wie viele Leute kommen, wie viele Leute bleiben, wer hat wirklich Interesse, längerfristig hier organisiert Fußball zu spielen. Und es war überwältigend. Bisher haben wir 60 Spieler, die sich bei uns angemeldet haben. Und wir versorgen die mit Trainingsklamotten, mit Schuhen, also alles, was fehlt. Das sind 1000 Kleinigkeiten. Ne? Teilweise kamen die ersten Spieler mit ihren Straßenschuhen hier zum ersten Training an, kann ich mich gut daran erinnern, und wollten einfach nur Fußball spielen.
Jetzt weiß man ja in der Tat, wie verbindend eben Fußball oder auch Sport im Allgemeinen ist. Wie ist der Kontakt mit den Spielern und auch zwischen den Spielern des dritten Teams und eben der anderen Teams im Verein?
Man muss ihn so beschreiben, es gibt ja seit Jahren schon Aktivitäten auch der Fanszene, die für Flüchtlinge kochen oder mit Flüchtlingen zusammen kochen oder Reisen unternehmen und so weiter und so fort. Der Kontakt unter den Sportlern selber, der ist auch unter den anderen Sportlern oder anderen Mannschaften bei uns, ist er logischerweise nicht besonders rege, weil man sich kaum sieht, weil jeder natürlich andere Trainingszeiten hat. Es ist aber so, am 18.10. hatten wir einen großen Aktionstag. Da gab es ein Freundschaftsspiel unserer Mannschaft gegen das Team von FC Lampedusa Hamburg. Und da war es so, dass ganz, ganz viele Spieler auch aus den unteren Spielklassen, also altersmäßig unteren Spielklassen, dabei waren und waren ein tolles Fest.
Wie ist denn die Reaktion des Umfelds, also der Fans auch in der Stadt, im Verein oder auch wenn sie gegen andere Vereine spielen?
Also die Reaktion innerhalb des Vereins haben alle das als Normalität aufgefasst. Also war jetzt keine Euphorie, weil, wie gesagt, seit Jahren hier in Babelsberg Integrationsarbeit betrieben wird. Insofern war es selbst für uns auch ein völlig logischer Schritt und wir waren eigentlich ein bisschen erstaunt, dass es das nicht schon längst gibt. Und ringsrum, also in der Stadt, ist es auch sehr gut angekommen. Wir haben bei unserem Aktionstag, den ich schon ansprach, hat die Stadt auch selber einen Informationsstand vom Migrationsbeirat gestellt und auch selbst informiert über die Situation der Flüchtlinge in der Stadt. Wir sind durch diese Arbeit mit den Flüchtlingen, mit unserem Team, natürlich deutschlandweit irgendwann bekannt. Und das hat man gesehen, am Wochenende hatten sich ein paar Hooligans, rechte Hooligans hier im Stadion, verirrt und unsere Graffitis mit faschistischen Parolen besprüht. Also man sieht, es kommt nicht überall gut an, aber wenn es bei solchen Leuten schlecht ankommt, dann kann es nur eine gute Aktion sein.
Sie haben eben gesprochen davon, dass das Normalität im Verein ist. Normalität auch im deutschen Fußball ist, dass es wie alles andere besonders bürokratisch abläuft. Mhm. Es gibt auch aus anderen Vereinen Geschichten, dass Flüchtlinge eben Probleme haben, Spielerpässe zu bekommen, weil sie natürlich keine Staatsbürgerschaft haben. Wie war das bei Ihren 30, 40 Spielern?
Naja, zurzeit ist es ja so, dass wir noch nicht in der Lage sind, Spielerpässe beantragen zu müssen, weil wir ja noch, die Anmeldung steht ja noch aus. Also wir fangen in der nächsten Saison an, die Mannschaft für den Ligabetrieb anzumelden. Dann wird genau dieses Problem auf uns zukommen und nach allem, was wir gehört haben, ist es auch ein sehr umfängliches und ein schwieriges Problem. Es gab ja den ersten Berliner Flüchtlingssportkongress vor etwa 3 Wochen. Da hatte Champions ohne Grenzen, auch ein Fußballprojekt für Flüchtlinge, darüber berichtet, dass es ziemlich schwierig ist, durch die Bürokratie zu kommen, um einen Spieler wirklich mit einem Pass zu versorgen. Da wird teilweise auf Zeit gespielt, da sind Anträge dann nicht mehr aktuell, bis irgendwelche Unterlagen beigebracht werden. Und teilweise können Unterlagen einfach auch nicht beigebracht werden von den Flüchtlingen. Ich meine, wenn ein Flüchtling aus politischen Gründen sein Land verlassen muss und der Verband ernsthaft in seinem Heimatland nachfragt, ob er da noch einen Pass zu liegen hat, dann ja, ist das, glaube ich, so ein, ist eher ein Witz. Also ja, also gerade ein politischer Flüchtling, da kann man auch sehr gut verstehen, möchte natürlich nicht, dass in seinem Heimatland noch eher frei Haus geliefert wird. Ja, die Adresse hier in Deutschland, ist doch logisch.
Aus diesem Grund hat sich Champions ohne Grenzen auch sehr kritisch gegenüber der Politik des DFB in Bezug auf Flüchtlinge geäußert. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit dem DFB?
Wie gesagt, wir haben ja, sind ja zurzeit noch nicht in dem Status, dass wir mit dem DFB da verhandeln müssen, weil wir noch keine Pässe anmelden müssen. Also es wird, wie gesagt, in den nächsten Monaten auf uns zukommen. Insofern kann ich zum Thema DFB noch nicht viel sagen. Ich bin selbst gespannt dann.
Hatten Sie eigentlich da schon Probleme, weil wir es vorhin angesprochen haben, dass das ja auch in Einzelfällen so ist, eben einzelne Spieler anzumelden, die jetzt, sagen wir mal, in den anderen Mannschaften spielen?
Naja, das Projekt ist sehr jung. Also es stammt aus dem Juli. Und wie gesagt, wir waren bisher noch nicht in der Lage, jemanden anmelden zu müssen, weil wir immer noch in der Trainingsphase sind und in der Vorbereitungsphase auf die Liga-Anmeldung.
Jetzt haben Sie eingangs gesagt, es sei damals eine Art Pilotprojekt gewesen. Jetzt gibt es eben auch andere. Lampedusa, Hamburg haben Sie angesprochen. Mhm. Auch in Berlin, Stuttgart und Rheinland-Pfalz gibt es ähnliche Projekte. Sehen Sie, dass da ein breiteres Verständnis auch entsteht, eben welche Leistung Sport und auch Fußball bringen kann, eben in der Integration von Flüchtlingen?
Das sehe ich, aber ich sehe eben noch nicht, dass Vereine und vor allen Dingen namhafte Vereine aus den ersten beiden Ligen Projekte wie unseres an den Start bringen. Also die genannten Projekte wie Champions ohne Grenzen oder Lampedusa, Hamburg, das sind ja eigenständige Vereine und Fußballprojekte für Flüchtlinge. Und der Unterschied zu unserem Team ist ja, dass es ein integriertes Team ist in einem Verein. Also das heißt, wir können aus dem Grund den Spielern eine bessere Infrastruktur bieten. Und das könnte im Prinzip spielen jeder andere Verein auch tun. Ja. Ich weiß, in England sind in der Premier League die Vereine sogar verpflichtet, Integrationsarbeit zu leisten. Das ist ein Bestandteil der Auflagen zur Lizenz. Sowas würde ich mir natürlich hier auch wünschen.
Wenn Sie ein bisschen in die Zukunft schauen, was hätten Sie eigentlich lieber, dass Flüchtlingsteams anerkannt sind und ohne Probleme am Ligabetrieb teilnehmen oder dass Flüchtlinge in ganz normalen Mannschaften spielen und dass man da gar keinen Sonderstatus braucht?
Genau das ist auch das Ziel, das Weitere. Also ich würde mir wünschen, dass es eine Normalität ist, dass Flüchtlinge je nach Leistungsfähigkeit in Vereine gehen können und da völlig problemlos Fußball spielen können. Und das ist auch unser Ziel, dass wir gute Spieler beispielsweise in unsere zweite Mannschaft integrieren, wenn es sehr, sehr gute Spieler sind, möglicherweise sogar in die erste. Es ist klar, in Deutschland wird Fußball auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt. Das heißt also, es ist rein vom Leistungsaspekt her nicht so einfach, selbst in die vierte Liga zu kommen. Aber unser Wunsch wäre es wirklich, dass Spieler völlig frei sich einen Verein wählen können und in dem Verein spielen können. Eigentlich ist ja die Gründung unseres Teams Welcome United auch nur ein erster Schritt. Wir sehen auch, dass es ja eigentlich kein Schritt ist in Richtung Integration, sondern es ist ja im Prinzip auch ein Teil der Seelsorge, dass die Leute, die wirklich große psychische Probleme haben, über den Fußball auch ein bisschen Ablenkung bekommen. Alles Weitere wird eine Entwicklung sein für die, ja, ich glaube sogar nächsten Jahre. Weil ich glaube, die Flüchtlingsströme werden nicht weniger werden. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Also auch wirklich für Integration zu sorgen und eine Willkommenskultur zu schaffen.
Und das ganze Interview, das Sie gerade gehört haben mit Thoralf Hönze vom SV Babelsberg 03, das finden Sie wie natürlich alle unsere Interviews auch online auf unserer Seite detektor.fm. Alle zum Runterladen, zum Nachhören und dazu auch noch die Links und auch die Twitter-Accounts von allen Menschen, mit denen wir heute sprechen. Da können Sie sich mal reinklicken. Weiter geht's mit Irland Oye und Girota.
Thank you.
Doppelstunde Sport.
Eine ganze Stunde davon haben wir noch übrig mit mir, Alexander Hertel.
Und mir, Andreas Bischoff. Und die wird sehr voll und sehr schön.
Und was es da gibt, erzählen wir nach Sinkane und New Name.
Es wird ja wieder kälter, die Doppelstunde Sport im November, was ein sicheres Zeichen dafür ist, dass auch andere Sportarten in unseren Fokus rücken. Ich meine damit jetzt nicht unbedingt Wintersport, aber wohl Hallensport, genauer Eishockey. Und da mischt gerade ein junger Deutscher in der besten Liga der Welt mit.
Und wer das ist und wie er da hingekommen ist, das erfahren Sie in dieser Stunde in unserer Serie Alles außer Fußball im Gespräch mit dem Sportjournalisten Christoph Fetzer. Außerdem hat der Kollege Andreas seinen Lieblings-Football-Blog Sideline-Reporter zum Sportmedium der Woche erklärt und spricht mit dem Betreiber, dem Blogger Thomas Pseyer darüber.
Zuvor aber zur sehr interessanten Frage, wie man eigentlich jemanden zum Weltfußballer wählen kann, und zwar in einem Teamsport. Da hat sich nun jemand die Mühe gemacht, um herauszufinden, wer denn tatsächlich der wertvollste Spieler für seine Mannschaft ist.
Don Dahlmann heißt der junge Herr, und mit dem sprechen wir gleich. Erstmal gibt's dieses Duo hier aus Sheffield, die sich gleich mal selber ankündigen.
I'm Rebecca from Slow Club.
Hello, I'm Charles from Slow Club, and this is Complete Surrender on Detector FM.
Pelé, Diego Armando Maradona, Lothar Matthäus, Zinedine Zidane, das sind nicht einfach nur Fußballer. Das sind unvergessene Legenden. Sie waren dominant auf dem Platz und haben dafür neben Titeln mit ihren Teams auch die Auszeichnung Weltfußballer des Jahres erhalten. Gewählt übrigens von Journalisten, Trainern und Fußballern aus der ganzen Welt, also durchaus nach subjektiven Kriterien.
Und nicht nur deshalb ist die Frage natürlich, wie sehr eine solche Auszeichnung von Einzelspielern in einem Mannschaftssport überhaupt Sinn ergibt. Es gibt Menschen, die versuchen, das zumindest statistisch zu ermitteln. Welche Spieler machen tatsächlich den Unterschied auf dem Rasen? Einer von ihnen ist Jörg Seidel, so heißt er natürlich, der Gründer und Betreiber der Seite Goal Impact. Und mit ihm haben wir über das Geheimnis seiner Formel und den besten Fußballer der Welt gesprochen. Schönen guten Tag, Herr Seidel.
Guten Tag, Herr Hertel.
Ja, Sie haben einen Algorithmus entwickelt, ich habe das schon angesprochen, der die Leistung von Spielern auswertet und einordnet. Wie genau kann man sich das denn vorstellen?
Also was der Algorithmus macht, ist zu schauen, wie das Teamergebnis gewesen ist, wenn ein Spieler gespielt hat, im Vergleich zu, wenn er nicht gespielt hat. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Eishockey, wo das da schon ein bisschen länger gibt, nämlich ein sogenannter Plus-Minus-Score. Das heißt, man wird immer geguckt, wie ist die Tordifferenz, also geschossene Tore minus bekommene Tore. Wenn immer ein Spieler da war, verglichen, wenn er ausgewechselt war oder vielleicht gar nicht im Kader stand. Das ist beim Fußball ein bisschen schwieriger als beim Eishockey, allein dadurch, dass da viel weniger gewechselt wird und auch viel weniger Tore fallen. Und deswegen muss man da sehr stark korrigieren für alle möglichen Einflussfaktoren, zum Beispiel, wie waren die Mitspieler, gegen welche Gegner hat er gespielt, hat ein Spieler vielleicht öfters zu Hause gespielt als auswärts. All diese Faktoren muss man mit berücksichtigen, um da zu einer validen Aussage zu kommen.
Und wo kriegen Sie die Daten dafür her? Sind das die Opta-Analysen, die ja zugänglich sind, oder haben Sie da noch eigene Daten, die Sie erfassen?
Ich erfasse auch eigene Daten, aber im Wesentlichen habe ich keine Opta-Daten. Zum einen, weil die ja nicht frei verfügbar sind, und zum anderen, weil der Algorithmus so ausgelegt ist, dass er eigentlich mit reinen Spielberichtsbögen auskommt. Opta erfasst ja sehr stark so Zweikampfwerte, Passquoten und solche Sachen. All diese Sachen spielen in meinem Modell überhaupt gar keine Rolle. Das hat auch einen Vorteil, nämlich es gibt beim Fußball eigentlich noch nicht das perfekte Modell. Also keiner weiß, was wirklich gut ist beim Fußball. Und aus solchen Einzeldaten, was ein Spieler gerade gemacht hat, herauszukristallisieren, ob er jetzt ein gutes Spiel hatte und einen positiven Beitrag zum Teamerfolg geleistet hat oder nicht, das kann eigentlich keiner wirklich tun. Also eine hohe Zweikampfquote ist wahrscheinlich gut, aber vielleicht hat ein Spieler auch einfach immer schlecht gestanden, musste zu oft in den Zweikampf reingehen. Hat er eine hohe Passquote, hat er vielleicht immer nur einfache Pässe gewählt. Keiner weiß wirklich, was ein guter Wert ist oder ein schlechter Wert ist bei so sehr detaillierten Daten. Und deswegen, ich gucke immer von oben drauf, was hat zum Teamerfolg beigetragen.
Und Sie kommen dann in der Tat auch zu anderen Ergebnissen als viele andere Auswertungen. Auf Platz 1 bei Ihnen als wichtigster Spieler steht Cristiano Ronaldo. Das ist jetzt nicht sehr überraschend. Aber zum Beispiel ein Messi nur auf Platz 10 und der brasilianische WM-Star Neymar sogar nur auf Platz 581. Warum kommen die so schlecht weg in Ihrem Algorithmus?
Also Messi kommt mit Platz 6 natürlich nicht schlecht weg, ist immer noch einer der besten Spieler der Welt. Aber der Hauptunterschied ist meistens daran, dass der Algorithmus halt nicht nur auf die Anzahl der geschossenen Tore guckt, sondern wirklich auf die Tordifferenz. Das heißt, wenn ein Stürmer zwar vorne immer am Strafraum lauert und seine Tore macht, aber überhaupt keinen Beitrag zur Defensive leistet, dann kann das auch sein, dass seine Mannschaft halt viel mehr Gegentore kassiert, wenn er auf dem Platz steht, als wenn er nicht dabei ist. Und das könnte ich mir vorstellen, ist bei Neymar der Fall, ohne das jetzt untersucht zu haben.
Und am anderen Ende eben Cristiano Ronaldo. Aktuell ist das ja für alle ersichtlich, dass er wahrscheinlich der Beste ist mit 16 Toren jetzt in 8 Spielen in der Liga. Was macht den so außergewöhnlich für sein Team?
Also selbst wenn er sehr viel lauert und sich relativ wenig an der Defensivverhalten beteiligt, hat er trotzdem immer noch so viele Extra-Tore, die sein Team schießt, dass es ihm trotzdem noch positiv auf die Differenz auswirkt. Also der ist wirklich eine Tormaschine.
Und natürlich jetzt auch auf der Liste eben der anstehenden Wahl zum Weltfußballer auch 6 deutsche Nationalspieler dabei. 2 haben wir uns mal rausgesucht. Philipp Lahm, der ist bei Ihnen auch 2. Manuel Neuer 4. in dem Algorithmus. Aber glauben Sie wirklich, dass die eine Chance haben bei so einer Wahl, wo es ja doch um Subjektivität geht?
Wenn die Vergangenheit was gelehrt hat, dann ist das bei der Wahl es doch meistens eher darum geht, wer entscheidende Tore oder auch viele Tore geschossen hat. Also die FIFA hat einen sehr starken Fokus auf Medienpräsenz von Spielern und das sind meistens dann halt doch dann eher die Offensivspieler. Also ich könnte mir dann eher vorstellen, dass wenn es ein Deutscher wird, dass das vielleicht noch Schweinsteiger, obwohl der vielleicht auch schon zu wenig Tore schießt, aber vielleicht Thomas Müller oder Götze wird. Ohne dass ich jetzt sagen würde, dass die einen größeren Beitrag zum deutschen WM-Erfolg oder auch überhaupt zu Bayern München gehabt haben, als es Manuel Neuer oder Lahm gemacht haben.
Sie haben es gerade schon angesprochen, zu wenige Tore. Das heißt, ein Neuer, der bei vielen gehandelt wird, dass das ein Weltfußballer wird, das wird heutzutage wahrscheinlich noch nicht passieren.
Ja gut, das ist natürlich jetzt spekulativ, aber ich würde es mir hoffen. Also ich fände es auch total gerechtfertigt. Also er hat schon nicht nur eine super Leistung gemacht, sondern auch entscheidende Beiträge zum Torwartspiel an sich geliefert. Also ich finde, er hat es super verdient, aber ich habe halt einfach skeptisch aus den Vorjahren, dass das dann vielleicht doch wieder eher ein Stürmer wird.
Wie ist das eigentlich überhaupt, wenn man ja guckt auf die verschiedenen Positionen im Fußballspiel, die ja hoch unterschiedlich sind, eben ganz andere Ansprüche an einen Verteidiger als einen Stürmer und eben auch eine ganz andere Wahrnehmung. Ist so eine Wahl, die so einen persönlichen Preis auslobt, da eigentlich ja überhaupt objektiv in so einem Mannschaftssport?
In der Frage steckt ja schon so ein bisschen drin, dass das natürlich eigentlich eher nicht so passend ist. Also, aber ich finde, wenn man es wirklich fair bewertet, kann man natürlich schon einen Spieler oder auch ein paar Spieler heraussuchen, die einen besonders hohen Beitrag geliefert haben. Also man muss das dann natürlich aber auch so sehen, dass vielleicht der Beitrag eines Spielers gar nicht ein entscheidendes Tor oder eine entscheidende Parade gewesen ist, sondern auch einfach, dass er die Mannschaft besser gemacht hat. Und ich glaube, dann würde man auch einem Mannschaftssport gerecht werden. Aber natürlich ist das für sich genommen schon mal eine Veranstaltung, wo die FIFA eigentlich eher nur Medienaufmerksamkeit generieren will.
Hat eigentlich schon mal ein Scout bei Ihnen angerufen und gefragt, ob er Ihren Algorithmus nutzen darf?
Ja, das ist schon passiert.
Und erfolgreich damit gearbeitet? Also haben Sie schon Stars entdeckt, die vorher keiner gesehen hat?
Ja, also wir haben schon Stars entdeckt, wenn Sie so wollen, aber es ist mir jetzt noch keine Verpflichtung bekannt, die jetzt allein rein auf unseren Analyseergebnissen beruhen würde. Aber es ist schon so, dass wir tatsächlich Spielervereinen empfohlen haben und die auch gesigned haben, aber ob das jetzt nur oder auch wegen unseren Analyseergebnissen gewesen ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich würde auch keinem Verein empfehlen, rein allein auf meine Analyse irgendwas zu ordern. Das ist auch nur ein statistischer Wert und der ist äußerst gut geeignet, um weit zu schauen, um Talente zu entdecken. Aber man muss sich natürlich auch gucken, passt der in das Team rein? Es hängt noch von ganz vielen anderen Faktoren ab, außer dieser Statistik.
Aber wenn man rein nach den Faktoren geht, gibt es so eine Art idealen Spieler, so ein Paradebeispiel, der quasi den Bestwert erreichen würde, wonach man dann suchen kann?
Nee, also das würde es wahrscheinlich geben, wenn man jetzt, wie das Opta macht, auf diese Einzelwerte guckt. Dann hat er eine Passquote von 100, eine Zweikampfquote von 100 und gewinnt jedes Kopfballduell. Aber nach unserem Algorithmus ist es halt nicht so, weil da hat jeder sein eigenes Spielinterpretation. Und solange das erfolgreich ist und positiv mit dem Teamerfolg korreliert, dann ist das eine nicht besser oder schlechter als das andere. Also ein Ballbesitzfußball und Konterfußball kommen nicht besser oder schlechter weg bei dem Algorithmus.
Und weil das Schöne am Fußball doch ist, dass es am Ende des Tages immer subjektiv ist, wer ist eigentlich Ihr Lieblingsspieler?
Mein Lieblingsspieler ist Philipp Lahm.
Das sagt Jörg Seidel, Betreiber der Seite Goal Impact. Mit ihm habe ich über die anstehende Weltfußballerwahl und seine eigene Einschätzung dazu gesprochen. Auf Goal Impact misst er den Einfluss von Spielern auf den Erfolg ihres Teams. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Seidel.
Ich danke.
Und ich würde Bastian Schweinsteiger wählen, falls es jemanden interessiert. Weiter geht's bei uns mit den Growlers und Big Toe.
Doppelstunde Sport.
So, jetzt wählt ihr mal eure Mannschaften selbst.
Ja, im Eishockey, da funktioniert das ein bisschen anders. Da wählen sich nämlich die Mannschaften oder die Teams ihre Spieler. Und bei diesen Drafts, da haben sich die Edmonton Oilers den 18 Jahre alten Leon Dreiseitel geschnappt. Ein deutscher Nachwuchs-Eishockeyspieler und gilt als eines der größten Talente der vergangenen Jahrzehnte. Und über sein Talent und seinen möglichen Weg in der härtesten und besten Liga der Welt sprechen wir gleich nach Jesse Ware und Sweet Talk.
Wenn jemand als der Nowitzki des Eishockeys oder gar der German Wayne Gretzky bezeichnet wird, dann geht er mit reichlich Vorschusslorbeeren in seine erste Profisaison. Tatsächlich ist der Kölner Leon Dreiseitel vermutlich das größte deutsche Eishockeytalent, zumindest mal der letzten 30 Jahre. Im Sommer wurde er mit gerade 18 Jahren in der ersten Draftrunde vom NHL-Team Edmonton Oilers verpflichtet.
Und Anfang Oktober, da hat auch die Saison begonnen und das Talent Dreiseitel muss sich jetzt in der schnellsten und härtesten Liga der Welt behaupten. Und wir wollen wissen, wie ihm das gelingt aktuell und sprachen deshalb mit Christoph Fetzer. Der Sportjournalist hat Dreiseitels Performance unter anderem auch schon während der Vorbereitungsspiele verfolgt und unter dem Hashtag Dreadwatch darüber getwittert. Hallo Christoph.
Servus, hallo.
Ja, der Leon Dreiseitel in seiner ersten Saison hat er jetzt so eine magische Marke erreicht von 10 Spielen. Das heißt, der wird jetzt Profi bleiben.
Genau, also er hat seinen Vertrag unterschrieben im Sommer, nachdem er an Nummer 3 gedraftet worden ist, so hoch wie nie jemand vor ihm, also kein Deutscher vor ihm. Und dann kriegst du so einen 3-Jahres-Vertrag als Rookie, als neuer Spieler in der NHL. Und dann ist die erste Frage, machst du 10 Spiele in deiner ersten Saison, dann bleibst du in der NHL und dieser Rookie-Vertrag wird auch angebrochen oder machst du sie nicht? Und da war so ein bisschen um das 9. Spiel herum die Überlegung, wird er vielleicht wieder zurückgeschickt in die Juniorenliga? Aber er hat dann sein 10. Spiel eben gemacht und das Ganze auch noch um seinen 19. Geburtstag rum und das war wahrscheinlich für ihn dann auch das schönste Geburtstagsgeschenk, dass er eben auch in der NHL bleiben darf.
Also quasi der nächste Karriereschritt geglückt, die geht ja wirklich in der Tat schon ein paar Jahre. Mit 16 ist er in die USA gegangen. Der Vergleich mit Nowitzki, der hinkt nicht nur aufgrund der Temperaturen in der Halle, sondern auch wegen des Alters. Nowitzki ist mit 20 in die NBA gegangen. Aber war das wirklich, wenn man jetzt sieht, also diesen Profivertrag und die 10 Spiele, war das so ein linearer Weg, dass man wirklich immer sehen konnte, das wird mal einer?
Ja, es ist halt immer schwer zu sagen. Also klar, der erste Schritt war, in die Juniorenliga zu gehen in Nordamerika, in die sogenannte Western Hockey League. Da wirst du dann auch ausgesucht von den Teams. Also du wirst wirklich gedraftet. Und auch Dreiseitel hat seine Karriere erst in Köln begonnen, dann in Mannheim und dann ist er eben nach Nordamerika gegangen. Ja, und wenn du dann da erfolgreich spielst, was er getan hat, 21 Tore in der ersten Saison, dann nochmal 38 in der zweiten, dann werden natürlich die Scouts von der NHL, von der großen Liga auch auf dich aufmerksam. Dann ist der nächste Schritt eben der Draft, wo du wieder ausgewählt wirst für die NHL. Da ist er, wie schon gesagt, an Nummer 3 ausgewählt worden. Und ja, dann ist der nächste Schritt, dass du dich beweisen musst in der besten Eishockey-Liga der Welt. Und das ist ihm auch gelungen. Er hat ein Tor schon geschossen jetzt in den ersten Partien. Er hat 3 aufgelegt, 3 Assists gesammelt. Er spielt in der zweiten Reihe und ich finde, er macht eigentlich einen sehr, sehr guten. Er ist physisch sehr, sehr stark schon für sein Alter. Groß und schwer, also kann da mithalten. Möglicherweise teilweise noch ein bisschen zu langsam in den Beinen und auch im Kopf, aber er hat eine gute Übersicht, er setzt seine Mitspieler ein, er setzt sich auch durch in den Zweikämpfen an der Bande und ja, und ist auch als Typ einfach ganz, ganz ruhig in den Interviews, spricht gut Englisch, weil er eben diese 2 Jahre schon in der Nachwuchsliga gespielt hat, selbstbewusst, sagt auch immer, das ist ein Riesentraum von ihm gewesen, NHL zu spielen, das hat er jetzt geschafft, also da passt, finde ich, fast alles.
Und du hast es schon angesprochen, kurz vor seinem Geburtstag, einen Tag vor seinem Geburtstag, sein erstes Tor gemacht. Du hast zwar gesagt, er spielt in der zweiten Reihe, aber hat er schon eine wichtige Rolle für sein Team?
Ja, ich muss dazu sagen, in der ersten Reihe, seiner Position als Center, spielt Ryan Nugent-Hopkins, der ist an Nummer 1 gedraftet worden und ist spielerisch sicherlich der beste Center bei den Oilers. Dann ist es aber so, dass Edmonton der recht schwach war in den vergangenen Jahren, immer hohe Draftpicks gehabt hat, aber eher so kleinere, technisch starke, wendige Spieler geholt hat. Und Dreisaitl wäre jetzt halt einer oder ist einer, der eher ja, physisch präsent ist, eher kräftig. Und deswegen denke ich, spielt er schon eine wichtige Rolle auch in diesem Team. Und nur zweite Reihe Center kann man eigentlich auch nicht sagen. 19-Jährigen. Das ist ein Riesenerfolg, wenn du auf dieser Position gleich in deiner ersten Saison wirklich der Einsatzzeit bekommst. Also er spielt so 13,5 Minuten pro Match. Da merkt man auch, dass die Coaches versuchen, ihn nicht zu oft zu bringen, also nicht zu viel Zeit aufs Eis zu schicken. Aber ja, du musst als Center natürlich auch am Anfang die Bullies gewinnen. Da hat er knapp unter 50%. Da kann man sicher noch ein bisschen nachlegen. Aber er misst sich da auch in der Western Conference, die sehr, sehr stark ist, mit den besten Eishockeyspielern der Welt.
Er setzt sich da ganz gut durch, diese 13,5 Minuten dann im Schnitt pro Spiel, die er auf dem Eis ist. Reicht das aber für so einen jungen Spieler, um sich weiterzuentwickeln, oder ist dann manchmal vielleicht doch sogar so ein Schritt zurück gut?
Naja, das wird man jetzt abwarten müssen. Also ich finde, ich weiß nicht, ob er 82 Spiele macht jetzt in der NHL. Vielleicht gibt es dann doch mal wieder eine Phase, wo es nicht so läuft, wo er vielleicht ein bisschen hadert, wo er vielleicht dann doch noch mal ein paar Spiele in der Juniorenliga machen müsste zwischendrin. Aber also 13,5 Minuten zum Vergleich, die guten, die richtig guten Stürmer spielen vielleicht 20, 21, 22 Minuten. Das ist wirklich viel. 13,5, so zwischen 12 und 15, würde ich sagen, ist für so einen jungen Spieler ideal. Man darf ihn ja auch nicht verheizen. Und insofern glaube ich schon, dass die NHL auch die Liga ist, in der er sich am besten weiterentwickeln kann, weil es auch so ist, wenn man sich mit den Besten immer misst und auch mit den Besten zusammenspielt, trainiert und auch gegen die Besten antritt, dann glaube ich, macht man selber auch nochmal einen Schritt und wächst auch mit der Herausforderung. Und das haben die ersten Spiele schon gezeigt, dass er das auch tut.
Und wie erwähnt, große Vorschusslorbeeren wurde da auch mit dem großen Wayne Gretzky schon verglichen. Wenn so einer aus Deutschland das mit 16 drüben schafft, spricht das für die Ausbildung hierzulande oder war das einfach ein Glücksfall, dass der Junge so viel Talent hat?
Ja, das ist, erstens hat er das Talent im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt bekommen von seinem Vater. Peter Dreisaitl war auch ein bekannter deutscher Eishockeyspieler. Das hilft ihm sicherlich. Das hilft ihm auch zum Beispiel in der Kabine, weil er weiß, wie man sich als Eishockeyspieler dann aufführt auch, wie man sich eingliedert in eine Mannschaft. Für die Ausbildung in Deutschland, es gibt viele Vereine in Deutschland, die gut ausbilden. Sicherlich Köln und Mannheim gehören da dazu. Bei diesen Vereinen hat er gespielt. Ansonsten muss man sagen, das ist halt einfach ein talentengroßes. Und grundsätzlich ist es so, dass viele junge Talente kommen aus Deutschland nicht und schaffen es in die NHL. Also da würde ich eher sagen, ja, einfach halt in dem Fall ein Glücksfall beziehungsweise halt sein Talent und eher ein bisschen Zufall, dass es halt ein Deutscher ist. Und zu diesem German Gretzky-Vergleich würde ich auch noch ganz gerne was sagen. Finde ich immer so unfair, wenn man da mit dem Besten aller Zeiten dann verglichen wird. Und ich habe diese Überschrift auch irgendwo gelesen, der German Gretzky. Und habe mir dann auch gedacht, was für ein Quatsch. Erstens, weil er an Gretzky sicherlich nie rankommen wird. Und auch von der Spielweise ist er ganz, ganz anders. Kommt eben eher über seine Physis, über seine körperliche Stärke, auch über die Übersicht. Aber Gretzky war dann doch eher wendig, schnell. Und das ist das, was jetzt Dreisaitl vielleicht noch nicht so hat. Aber dieser Gretzky-Vergleich ist halt deswegen vielleicht auch für die Medien ganz schön, weil er jetzt auch in Edmonton bei den Oilers spielt. Und da hat der Gretzky auch seine größten Erfolge gehabt. Aber ich finde es Quatsch, ihn mit Gretzky zu vergleichen und dann auch ihn mit Nowitzki zu vergleichen. Er macht sein Ding wirklich gut. Nochmal, er ist da in den Interviews sehr selbstbewusst, trotzdem zurückhaltend. Er hat sich in die Mannschaft gut eingegliedert, er macht seinen Job. Und er ist 19 Jahre alt, also der hat noch ein bisschen Zeit.
Okay, einmal muss ich zumindest Nowitzki doch nochmal reinbringen, aber nicht als Vergleich, sondern als Frage in dem Sinne. Nowitzki hat ja eigentlich Basketball eben durch sein Talent und seine Karriere in Deutschland so einen Vorschub geleistet. Glaubst du, dass so einer wie der Dreisaitl das auch für Eishockey schaffen kann?
Würde mich natürlich freuen. Also man merkt schon, dass jetzt auch die Sportportale zum Beispiel ein bisschen mehr da hinschauen, ja, weil es halt auch ein Deutscher ist, der jetzt da spielt. Und nochmal an Nummer 3 gedraftet. Das ist vor allem noch keinem deutschen Spieler gelungen. Also kann man schon wirklich sagen, das ist das größte deutsche Eishockey-Talent seit langer, langer Zeit. Mal schauen, ob Eishockey dadurch wieder mehr in den Fokus gerät. Mich würde es freuen. Es ist in Deutschland wie fast alles außer Fußball eine Randsportart. Ich finde es eine Sportart, die sehr faszinierend ist, unglaublich schnell, unglaublich physisch, trotzdem auch technisch anspruchsvoll eben. Durch Schlittschuhfahren, aber auch durch die Stocktechnik. Da ist immer was los. Also alle paar Sekunden gibt es eine Aktion, irgendwie einen Check, einen Schuss, eine kleine Rauerei, einen schönen Pass, einen Spurt. Also ist wirklich zu empfehlen. Also wer noch nie Eishockey geschaut hat, das vielleicht mal machen, auch im Stadion. Das macht richtig Spaß.
Und dann schauen wir doch noch auf die Saison, die ist ja noch relativ jung. Wenn diese 82 Spiele vorbei sind, glaubst du, dass die Oilers und damit auch Dreisaitl irgendwo ganz oben stehen können? Also so ein Stanley Cup Sieg in der ersten Saison wäre was Feines. Ist das da zu machen oder muss er dann doch irgendwo anders hin dafür?
Nee, also Stanley Cup Sieg ist, würde ich sagen, also man soll niemals nie sagen, aber also Stanley Cup Sieg von den Edmonton Oilers wäre eine absolute Sensation. In den letzten Jahren 30., 29., 24., 28. und das Ganze von 30 Mannschaften. Also das ist wirklich eine der schwächsten Mannschaften in den letzten Jahren gewesen. Die Mannschaft, die am längsten nicht die Playoffs erreicht hat in der NHL. Also wären schon die Playoffs wären ein Riesenerfolg. Ich glaube, nicht mal das wird klappen. Aber sie haben halt jetzt in den letzten Jahren wirklich viele, viele hohe Draftpicks gehabt, viele gute Spieler, junge Spieler verpflichtet. Und vielleicht klappt es dann in 3-4 Jahren mal. Und sie sind gerade so ein bisschen im Umbruch. Aber in dieser Saison soll es dann schon mal ein bisschen erfolgreicher werden, weil eben die Fans in Edmonton auch erfolgsfühlend sind, auch Eishockey begeistert sind und auch mal wieder zumindest eine Playoff-Qualifikation sehen wollen von ihrer Mannschaft. Und ja, vielleicht sehen wir dann Dreisaitl in 2-3 Jahren mit den Oilers in den Playoffs. Und möglicherweise wird er dann irgendwann vielleicht auch mal zu einem besseren Team wechseln, aber das ist alles noch Zukunftsmusik.
Wir werden das natürlich beobachten. Christoph Hetzer von Vorcheck, dem Sportpodcast. Und wir haben über das deutsche Eishockeytalent Leon Dreisaitl und die NHL gesprochen. Ich sage danke dir.
Gerne.
Doppelstunde Sport. Und 1 und 2.
Das war Chad Faker eben zusammen mit Flume, Left Alone. Schmusig, finden Sie nicht auch? Schmusig heute ein bisschen die Musik bei uns. Dabei haben wir eben über die harten Jungs vom Eishockey gesprochen. Und wir bleiben bei den harten Jungs, denn wenn wir einmal in Nordamerika sind, schauen wir uns gleich noch den American Football an mit dem Sideline Reporter. Jetzt aber Look Into Closely von Fink. This is a song about some right there in the mirror. You don't wanna hurt yourself, but looking too close.
Looking Too Closely von Fink. Und wir schauen ja heute, wir haben das angekündigt, vor allem auf Zahlen oder auf die Welt der Zahlen im Sport. Und in der amerikanischen Football-Liga NFL, die stellt regelmäßig neue Umsatz- und Quotenrekorde auf. Und inszeniert wird dort ein moderner Gladiatorenkampf, erlöst American Football immer mehr TV-Gelder als jeder andere Sport der Welt. Hierzulande ist America's Sport, wie sie es nennen, nicht zuletzt aufgrund der späten Übertragungszeiten eher ein Nischenphänomen, aber dank neuer Streaming- und On-Demand-Angebote auch auf dem Vormarsch.
Ja, und wenn man da sozusagen auf dem Vormarsch ist und sich diesen Sport erschließen will, braucht man Anlaufpunkte. Und einer der wichtigsten Anlaufpunkte für deutschsprachige Football-Fans ist das Blog Sideline Reporter von Thomas Pseyer. Auf der Seite finden sich nämlich nicht nur Ankündigungen und Berichte, sondern auch ein eigenes Statistik-Ranking. Wir stellen den Sideline Reporter deshalb als Sportmedium der Woche vor. Hallo Thomas Pseyer.
Ja, hallo.
Thomas, du bist laut Beschreibung auf deinem Blog Südtiroler, hauptberuflich in der Unternehmensentwicklung tätig, nebenberuflich Student, Lokalpolitiker, Musikant, Tellerwäscher und Sportfan. Wie kommt man bei so einem ausgefüllten Leben denn auf die Idee, auch noch einen Blog zum American Football zu machen?
Ich habe das eigentlich begonnen, weil ich mich vorbereiten wollte auf die einzelnen Spieltage. Ich habe mich da früher immer gefreut, lange Zeit, dass am Sonntag eben immer die Spieltage stattfinden. Da hatte man noch nicht die Möglichkeit, auch so viele Spiele zu schauen. Und ich habe mich da immer groß drauf gefreut und habe aber nie so besonders Anlaufstellen gefunden, wo ich mich einlesen konnte. Und da habe ich halt begonnen, das selbst zu machen und mich selbst zu informieren. Und ich war schon immer in der Schule eigentlich der Lerntyp Schreiben, sage ich jetzt mal, der sich sehr, sehr leicht was gemerkt hat, wenn er mal was aufgeschrieben hat. Und weil ich auch sehr gerne schreibe, habe ich das eigentlich da so durchgezogen. Die Software aufmachen, einen Blog aufmachen, ist eine Sache von 3 Minuten. Und da habe ich das eigentlich aus dem Affekt heraus damals begonnen. Und das hat mir Spaß gemacht und macht das eigentlich bis heute.
Das ist ja häufig der entscheidende Punkt beim Bloggen. Du hast schon gesagt, ein Blog aufmachen geht schnell, aber über Jahre hinweg an einem Blog dranbleiben, das ist ja die Herausforderung. Was fasziniert dich so am American Football, dass du da so viel Energie, und wir werden da ja auch noch ein bisschen sprechen, wie viel Zeit du da reinsteckst, in deinen Blog investierst?
Na, es ist ehrlich gesagt weniger jetzt American Football oder es könnte eigentlich jedes Thema sein letzten Endes. Es ist irgendwo, sage ich, der Reiz jetzt einfach auch zu schreiben. Ich glaube, das ist da der Hauptantrieb, dass man da jeden Tag hingeht. Und da hat man halt so ein bisschen einen roten Faden, denn die Saison, die hat eigentlich von September bis zum Endspiel im Februar hat eigentlich fast jeden Tag irgendwo ein Thema, mit dem man beginnen kann, und deswegen, solange man irgendwie die Zeit findet, da geht man eigentlich immer dahin. Also ich glaube, es ist weniger jetzt der Sport selbst, sondern irgendwo der rote Faden auch, den man hat. Und am US-Sport, wenn wir da vielleicht bleiben, da haben mich schon immer auch die Zahlen fasziniert, diese ganze Welt an Statistiken. Die Amerikaner erfassen da ja sehr viel, und ich habe da schon als Student früher damit begonnen, mich auseinanderzusetzen und habe das jetzt halt auch versucht, ein bisschen mit einzubauen.
Über die Statistik und die Rolle der Statistik in einem Blog werden wir noch sprechen. Eine andere Sache, die wir eben schon kurz angesprochen haben, ist, Football wird ja für uns Mitteleuropäer mitunter ungünstigen Uhrzeiten übertragen. Ja, also Donnerstagnacht, 2 Uhr, Samstagnacht, der College Football, Sonntag von 19 bis 5 Uhr, Montagnacht 2 Uhr. Wann und wie schaust du an einem normalen Football-Wochenende denn eigentlich Football?
Ja, mittlerweile beschränkt sich das relativ häufig auf einfach nur auf den Sonntagabend, und selbst da bin ich mittlerweile nicht mehr jedes Mal bis 2 Uhr wach, sondern schaue mir oft nur noch die ersten Spiele live an. Ganz einfach, weil ich mittlerweile einen recht anstrengenden Job habe, oft früh raus muss, und da habe ich mir dann eben den Game Pass angemietet, sage ich mal, und werde dann immer am Montagabend die Spiele schauen, die Zusammenfassungen, die ja ganz praktisch dort gemacht sind, halbe, dreiviertel Stunde, und es ist auch nicht so schlecht, da hat man irgendwie den ganzen Montag über irgendwas, auf das man sich dann am Abend freut. Und dann geht man auch am Abend gern nach Hause und weiß, man kann noch 2, 3 schöne Spiele anschauen.
Das ist ja eine super Motivation für den Montag. Geht ja einigen Leuten schwer, da an die Woche zu kommen. Aber wenn man sich freuen kann auf die aufgezeichneten NFL-Spiele in dem Game Pass, du hast ihn angesprochen, das ist das Streaming-Angebot der NFL. Da gibt es diese Condensed Games. Du kümmerst dich außer um die NFL ja auch um den College-Football. In Deutschland ist das vielleicht weniger bekannt, aber in den USA ist das ja teilweise beliebter als die NFL. Wie hängt das denn für dich als Football-Fan zusammen? Gehört College-Football so zur NFL wie jetzt bei einem vielleicht Fußballfan, sage ich mal, die zweite Liga zur Bundesliga? Also man schaut es wegen alternativen Übertragungsterminen und auch wegen der Tradition der beteiligten Teams. Wie ist das bei dir?
Bei mir ist College Football eigentlich, seit ich das erste Mal gesehen habe, vor 8, 9 Jahren, fast über der NFL angesiedelt. Ich schaue das eigentlich noch lieber, weil es einfach interessanter ist. Es gibt viel mehr Mannschaften, die verschiedene Systeme auch spielen, und das ist dann praktisch eben wie im Fußball. Wenn du immer nur Konterfußball siehst, dann wird das langweilig, und wenn du in der NFL immer nur das Gleiche siehst, dann wird das auch langweilig. Und College Football irgendwie auch von der Atmosphäre in den Stadien und von den Fehlern auch, die da öfter passieren und öfter auch sehr verrückte Spiele passieren, gefällt mir eigentlich besser, und man fühlt sich da immer wieder ein bisschen zurückerinnert an die Studentenzeit. Deswegen mag ich das eigentlich sehr gern, komme leider viel zu selten mehr dazu, mir das anzuschauen.
Dann lass uns doch mal zum Sportlichen kommen. Der Super Bowl wird ja immer beliebter, in Deutschland zumindest auch, als das große Finalspiel, weil es ja auch seit einigen Jahren im Free-TV übertragen wird. Die Regular Season ist jetzt in der NFL zur Hälfte vorbei, und da kann man ja durchaus mal eine Prognose wagen. Also Thomas, was ist Stand November dein Tipp für die Finalbegegnung in Glendale, und wer wird sie gewinnen?
Ja, das ist immer... ist immer um diese Jahreszeit ein bisschen ein Schuss ins Blaue hinein. Aber wenn du mich jetzt so fragst, dann würde ich fast auf die Wiederholung vom letzten Jahr tippen. Denver Broncos gegen Seattle Seahawks ist eigentlich immer noch der Endspieltipp, glaube ich, schlechthin für dieses Jahr.
Insgesamt ist es ja so, dass die Saison vom Verlauf her ein bisschen inkonstant ist, wie das eigentlich ja immer beim Football ist, weil, und das wissen vielleicht viele Zuhörer nicht, deswegen müssen wir das kurz erklären, beim Football ja nicht so ist, dass jedes Team gegen jedes spielt. Das heißt, man hat eine relativ große Ungewissheit, wie gut ein Team in Anführungszeichen eigentlich ist, und deswegen sind Prognosen so schwierig. Es gibt ja so einen Wert, der quasi dann der Standardwert auch in der Tabelle ist, der herangezogen wird. Das ist die Winning Percentage, und da gehen wir so langsam in den Bereich Statistiken rein. Kannst du uns kurz erklären, was die Winning Percentage aussagt?
Das ist einfach das Verhältnis, der Anteil der Siege praktisch an den Spielen einer Mannschaft. In der NFL, da gibt es ja technisch zwar schon ein Unentschieden, aber im Prinzip enden 99% der Spiele entweder mit einem Sieg und mit einer Niederlage, aber eben keine Unentschieden. Und die Amerikaner, die mögen auch keine Unentschieden und sagen dann halt immer, ich habe so und so viel Prozent meiner Spiele gewonnen.
Das heißt, wenn man da diese berühmten Punkt 500 hat, also das heißt, dass man dann im Grunde jedes zweite Spiel gewinnt, und wenn man gut sein will, sollte man schauen, dass man über Punkt 500 liegt.
Ganz genau, also da sind die Amerikaner auch, das nehmen sie auch relativ häufig als Trennungspunkt zwischen einer guten und einer schlechten Mannschaft, obwohl das eben auch sehr eine vereinfachte Sicht der Dinge ist, aber eben, wenn du eine Mannschaft schlägst, die über Punkt 500 ist, dann gilt das meistens so als Qualitätssieg auch.
Jetzt klingt das vielleicht für unsere mitteleuropäischen Ohren ein bisschen komisch, Punkt 500, das klingt eben nach Statistik, aber du hast es gerade schon gesagt, eigentlich ist das ja, diese Winning Percentage, schon ein ganz vereinfachender Wert, und der Witz bei den Statistiken im US-Sport, du sagtest es bereits zum Eingang des Gesprächs, ist ja eigentlich, dass die besonders komplex sind und viel abbilden. Und du hast für den Sideline Reporter ja ein eigenes Power Ranking entwickelt, das heißt ein dynamisches System, das auf Basis bestimmter Statistiken die Stärke der Mannschaften einschätzt, und du liegst damit ja auch immer ziemlich nah an den Performances der Teams und kannst Entwicklung schon früh in der Saison sehen. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie das funktioniert, was du da machst?
Ich würde sagen, also wenn man das ganz nüchtern betrachtet, dann ist American Football ja im Detail ein sehr, sehr komplexer Sport. Aber wenn man ein bisschen sich da zurücklehnt, dann ist da auch recht klar strukturiert und auch nicht so schwierig zu modellieren. Denn wir haben immer zwei Mannschaften, wir können eine Offense und eine Defense klar voneinander trennen. Und es ist auch kein fließendes Spiel wie zum Beispiel der Fußball, sondern hier wird immer abgetrennt in Spielzügen gespielt, und du kannst die Spielzüge nochmal aufteilen in Laufspiel und Passspiel. Und das ist eigentlich im Prinzip das Rahmenkonstrukt, wie dieser Sport funktioniert. Und es hat sich halt gezeigt, dass Sieg und Niederlage letztendlich zwar ganz nett sind, aber häufig entscheiden dann ein, zwei Spielzüge pro Spiel eine Partie. Und eine Mannschaft hat zwar nur 16 Spiele, aber sie hat ungefähr 1000 Spielzüge pro Jahr. Und wenn du eine Menge von 1000 anschaust, dann ist das in der Statistik halt eine zuverlässigere Aussagekraft, als wenn du eine Menge von nur 16 Spielen anschaust.
Das ist ja ein sehr aufgeklärter Ansatz, sage ich mal, ja, fast technokratisch, dass man sagt, ich nehme mir das Spiel her und versuche das, was die Leute ja eigentlich auch dran mögen, da hat man ja die Diskussion aber beim Fußball, ja, die Fehlentscheidungen und die individuellen Fehler, und man versucht, die systematisch rauszurechnen. Ist das denn sowas in dieser Sportart, die ja so professionell betrieben wird, was die Teams auch selber machen? Also wir legen den ganzen Heldenmythos beiseite, wir rechnen einfach aus, wie viele First Downs wir durch Laufspiel erzielen und werden daran unsere Strategie anpassen? Oder ist diese Mentalität, die dein Power Ranking da auch vielleicht ausdrückt, in dem Sport selbst gar nicht so zu finden?
Ich glaube, es wird besser. Also es ist nicht lange noch nicht so weit wie zum Beispiel im Baseball, wo es vor 10, 15 Jahren angefangen hat, eben so viel auf Statistik ausgerichtet zu sein. Aber es wird in einem Fall jetzt auch besser. Es zeigen sich schon Tendenzen, dass verschiedene Mannschaften beginnen, eben die Tipps der Statistiker sozusagen wahrzunehmen und auch ihre Ausrichtung im Spiel daran anzupassen. So hat sich eben auch zum Beispiel gezeigt, dass alte Weisheiten, alte Football-Mythen wurden eben widerlegt. Es wird jetzt mittlerweile viel, viel mehr geworfen, also viel mehr Passspiel. Und das hat man schon vor 10 Jahren gesehen, dass das eindeutig der erfolgreichere Weg ist. Aber das hat sich nur ganz langsam etabliert. Mittlerweile ist das angekommen und mittlerweile werfen fast alle Mannschaften viele Pässe, weil das eben erfolgsversprechender ist. Und es hat sich auch gezeigt, dass die Coaches aggressiver sein sollten, also sich mehr trauen sollten, nicht den Ball zu häufig freiwillig wieder herzugeben und so weiter. Also es gibt schon Ansätze, aber ich glaube, da ist die ganze Statistikentwicklung selbst ist noch relativ in den Kinderschuhen. Die Menschen glauben eigentlich nicht besonders an die Zahlen, habe ich immer das Gefühl.
Ist ja auch gerade beim Football, du hast uns das ja schon beschrieben, besteht die Faszination ja auch zum Großteil eben aus dem, was sich vielleicht eben nicht so gut durch Zahlen erfassen lässt, ja, also durch die Mythen und durch die Inszenierung und auch durch die schiere Wucht der Körper, da kann man schon verstehen, dass die Zuseher sich davon vielleicht mehr beeindrucken lassen als von der Vorhersage, über welchen Receiver man am ehesten den Super Bowl gewinnt.
Ja, ganz klar. Und ich meine, das ist auch ein bisschen der Widerspruch. Denn man will ja selbst nicht über solche Sachen dann auch schreiben, weil es wird ja langweilig, wenn man nur sich an der Zahl orientiert. Ein Spiel wird ja auch interessant dadurch, dass Fehler gemacht werden, dass Fehler passieren, dass das auch mal vom Skript abweicht. Und irgendwo ist das immer so ein bisschen dieser Zwiespalt zwischen der richtigen Entscheidung und der Entscheidung, die das Spiel dann eigentlich zu dem macht, was es ist. Und interessant macht letztendlich.
American Football, kein Sport nur für Muskelprotzer oder Amerikaner, sondern auch unter Umständen für Controller aus Südtirol, so zumindest im Fall von Thomas Pseyer, der mit seinem Blog Sideline Reporter den American Football auf besondere Art und Weise, nämlich auch statistisch, auseinandernimmt. Unser Sportmedium der Woche, der Sideline Reporter. Vielen Dank für deine Zeit, Thomas.
Ja, danke ebenfalls.
Die Klaxons mit It's Not Over Yet und wir müssen an dieser Stelle sagen, leider doch, es ist vorbei. Unsere Sendung neigt sich dem Ende, sie war aber auch sehr schön und voll. Was hat dir besonders gut gefallen, Alex?
Ich habe wirklich mich gefreut, dass man jemanden Fußballer anders analysiert, als nur über die Tore, die man schießt. Und dass wir uns einig waren dann im Nachgespräch, dass Bastian Schweinsteiger schon der beste Sechser der Welt ist.
Ich hatte ja so ein bisschen verstanden, er hätte Philipp Lahm gesagt, der Interviewpartner an der Stelle.
Er hat gesagt, das ist sein Lieblingsfußballer.
Ach so.
Aber wir haben dann darüber gesprochen, wo denn das Spiel entschieden wird und im Zentrum. Und dann haben wir uns über zurückfallende, abkippende Sechser und so.
Im Moment scheint Bastian Schweinsteiger eher mit Tennisspielerinnen abzukippen, aber das ist eine andere Nummer.
Ich lasse das unkommentiert, Andreas.
Wie so vieles als Werder Bremen-Fan, aber eigentlich wollten wir dieses dunkle Kapitel ja nicht noch ansprechen. Sagt jemand im HSV-Trikot, deswegen bin ich ganz schnell still. Und vielleicht noch einen kleinen Blick auf unsere nächste Sendung im Dezember. Wir werden auf jeden Fall Wintersport machen. Was ist da eine Sache, die dich interessiert? Eher die schnellen Disziplinen, die technischen, die Eiskanalsachen, alles was olympisch ist oder was mit Ausdauer zu tun hat?
Ich bin ja ein bisschen jünger als du und deswegen mag ich eher diesen neumodischen Schnickschnack, so dieses X-Games-Zeug mit Snowboards im Kreis fliegen und nicht Langlauf wie du.
Alles klar. Ja, ich mag es ganz klassisch mit Wollmütze und in der klassischen Technik natürlich Skating. Das ist vom Teufel direkt erfunden gewissermaßen.
So, das war's, Herr Bischof. Ich bedanke mich. Es war eine schöne Sendung. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie zugehört haben. Die nächste Ausgabe natürlich im Dezember. Bei uns gibt's jetzt das Detektor FM Hörbuch um 10 zum Runterkommen nach 2 Stunden Sport. Dabei viel Spaß. So viel von uns. Andreas Bischof gerade schon verabschiedet. Und mein Name ist Alexander Hertel. Bis bald.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.